Ich weiß nicht, wo ihr alle gerade steht, mit Gott, mit Jesus, ob ihr noch so einen Schwank, Zweifel habt oder ob ihr mal voll dabei wart, Feuer und Flamme, gemerkt habt, dass Jesus da ist und Gott euch begleitet und das Ganze wieder eingeschlafen ist, weil vielleicht auf dem Weg Zweifel groß geworden sind, Fragen groß geworden sind. Manchmal hauen einen Dinge um, mit denen man nicht gerechnet hat und dann fragt man Gott, wieso. Und das ist gut, denn darum geht es heute auch im Text. Und ich wünsche uns allen, jedem ganz persönlich, auch vor dem Bildschirm euch, dass ihr eine richtig große Portion mitnehmt von Gottes Wort und dass ihr Anweisungen, Instruktionen von Gott, die wir heute schon jede Menge gehabt haben, ne? Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, oder sorgt euch heute nicht oder heute schon, aber morgen nicht, dass wir diese Anweisungen mitnehmen nach Hause und umsetzen. Weil ich sage euch eins, in den Anweisungen, Instruktionen, Anleitungen von Gott und Jesus steckt Leben drin. Und die führen zu etwas Gutem. Man muss es natürlich wollen. Wenn man keinen Bock darauf hat, sich Gottes Anweisungen zu fügen und sagt, nee, ich gehe nicht los, passiert eben auch nichts. Und Glaube verkümmert. Ich wünsche uns Gottes Segen und seinen Heiligen Geist, der uns das Wort aufschließt und etwas aufs Herz legt. Amen. Gottes Bund mit Abraham ist die Überschrift. Und dann ist immer die Frage, die kläre ich mal gleich, Abraham sind zweimal verschiedene Namen und das hängt eben mit dieser Verheißung zusammen. Abraham heißt einfach erhabener Vater und Gott ändert den Namen vom Abraham in Kapitel 17 des ersten Mosebuches in den Namen Abraham und das heißt dann Vater einer großen Menge. Das ist die Verheißung, um die es ja heute geht, wenn er eben aufgepasst hat in der Lesung. Abraham soll ein Kind bekommen, mehrere Kinder und soll dann so eine große Nachkommenschaft haben wie Sterne am Himmel, also nicht zu zählen. Also Abraham heute, der in Kapitel 17 dann Abraham wird und Gott gibt ihm sozusagen diesen Namen als Zeichen für seine Zusage. Wichtig zu wissen ist, dieser Predigtext heute mit den Sternen, was wir eben gehört haben, ist 10 Jahre nach der Anweisung, die Abraham von Gott erhalten hat, nämlich alles hinter sich zu lassen. Besitz und Freunde, Familie, bis auf seine eigene, und loszuziehen in ein fremdes Land. Gottes Versprechen war, geh los, vertrau mir und du wirst Land bekommen, neues Land und das war das Größte für Abraham, der war schon 75 zu der Zeit, du wirst endlich einen Nachkommen haben. Und was macht er? Er geht los. Abraham vertraut Gott, lässt alles, das müsst ihr euch vorstellen, alles, ihr brecht eure Zelte ab hier, in Langenhagen, Engelbostel und Kaltenweide, wo ihr alle herkommt, oder Lehrte, ihr brecht alles ab und verlasst euch nur auf Gottes Zusage und Anleitung, tu das und es wird dir gut gehen. Neues Land und dein lang ersehnter Kinderwunsch geht in Erfüllung. Könnt ihr nachlesen, Genesis 12, also erstes Mosebuch, das ist ja der Name sozusagen, der Spitzname vom ersten Mosebuch, Genesis 12, dort steht, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein, und ich will segnen, und ich will dich segnen, und die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, also auf wir. Und dann der entscheidende Vers, Vers 4. Und Abraham ging hin. Voll Vertrauen. Und wer letztes Mal da dabei war, weiß, wo die Parallele ist. Letztes Mal, für alle, die nicht dabei waren, die 10 Aussätzigen, die Jesus ansprechen von Ferne. Und Jesus sagt zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. 2 Beispiele, Abraham, die 10 Aussätzigen, es gibt Anweisungen, was sie zu tun oder zu lassen haben und sie gehen los. Und spannend dabei ist, bei beiden, weder bei den 10 Aussätzigen noch bei Abraham, ist das Wunder sofort passiert. Die mussten erst losgehen. Das ist das Spannende und das lege ich euch heute aufs Herz, dass ihr nicht Däumchen dreht, irgendwo rumsitzt und wartet, wann zeigt sich Gott, sondern dass ihr geht im Glauben. Es ist ein Risiko, auf Gott zu vertrauen, na klar. Aber Gott verspricht, es wird gut, ihr kriegt großen Lohn und am Ende seid ihr am Ziel. Die beiden kriegen Instruktionen, die 10 Aussätzigen Abraham und vertrauen darauf, machen den ersten Schritt. Im Losgehen werden Gottes Versprechen und Zusagen aktiviert. Dann passiert etwas im Glauben, dann zeigt sich Gott, dann sammeln wir Glaubenserfahrungen. Und was passiert, wenn ich Gott nicht vertraue? Was wäre gewesen, wenn die 10 Aussätzigen gesagt haben, nö, lass mal, ich bin ja immer noch krank, ich bin noch nicht so doof und gehe zu den Priestern und behaupte, ich wäre gesund. Erstmal will ich hier Fakten haben. Oder Abraham, bist du denn verrückt? Ich lasse doch nicht alle meine Freunde. Ich lasse doch nicht alles, was wir uns jahrelang aufgebaut hatten und denen ging es richtig gut da. Das lasse ich doch nicht zurück. Bin ich denn bekloppt? Ich bleib hier, Gott. Hier geht es mir doch gut. Was passiert, wenn ich Gott nicht vertraue, nicht losgehe, zu Hause bleibe, keinen Finger rühre? Wenig. Bis gar nichts. Trotzdem kann das Leben in normalen Bahnen verlaufen, wenn ich Gott einen lieben Mann sein lasse. Aber so können wir Gott niemals kennenlernen. So wächst der Glaube nicht. Wer nichts riskiert im Glauben, wer nicht manchmal einfach blind vertraut und den ersten Schritt macht, wird Gott und seine Größe, seine Macht niemals richtig kennenlernen. Da können wir uns nicht beschweren und wenn wir dann nur zu Hause sitzen und sagen, ja Gott, wo bist du denn? Ich erfahre dich nicht. Und Gott sagt ständig, geh los, versuch es, glaub an mich, bete mal und guck, was dann passiert und tu das, was in meinen Geboten steht. Und du wirst mich kennenlernen. Nö, keine Lust. Dann können wir nicht den Vorwurf machen, dass Gott irgendwie sich nicht zeigt. Wer was riskiert, wird Gott erleben. Also mein Herzensanliegen heute, riskier was im Glauben. Vertrau Gott und mach die ersten Schritte. Meiner Erfahrung nach bestraft Gott nicht die Menschen, die nichts von ihm wissen wollen oder sich nicht an seine Anweisungen halten. Die bestrafen sich letztendlich selber. Mancher prahlt damit rum, wenn ich sage, ich bin Pastor und sage, ich bin Atheist, ich glaube an nichts. Erstmal ist das total bekloppt, das gibt es nämlich nicht, kein Mensch, der an nichts glaubt. Und zum anderen bestraft er sich damit selbst, weil ihm eben das Leben entgeht. Es fühlt sich vielleicht so an, dass er ganz toll ist, aufgeklärter Mensch, was auch immer das bedeutet, aber am Ende bestraft er sich nur selbst und lernt Gott nicht kennen und auch nicht das echte Leben. Das Problem am Nichtstun ist, dein Glaube bleibt mickrig und verkümmert. Keine Tiefe, keine Wurzeln, kein Halt, kein Gefühl der Geborgenheit und des Schutzes. Und das will ich haben. Und deswegen seid mutig und riskiert den ersten Schritt. Wer stehen bleibt, sitzen oder liegen, gibt Gott wenig Möglichkeiten, sich in seinem Leben zu zeigen. Man gibt dem Heiligen Geist überhaupt keine Chance, ein Gebet zu erhören, wenn man es überhaupt nicht ausspricht. Wenn man kein nicht betet, dann muss man nicht damit rechnen, dass sich Gebete erfüllen. Gebt dem Heiligen Geist, gebt Jesus jede Menge Möglichkeiten, sich zu zeigen und sich zu beweisen. Dann kann Gott nämlich sagen, siehste, mir kann man vertrauen. Aber das geht nicht, wenn du nur zu Hause sitzt. Es geht nicht, wenn du dich nur im Mitleid suhlst, dich immer nur beschwerst. Letztes Mal hatte ich ja schon gesagt, die 10 Aussätzigen hätten sich nur bei Jesus beschweren können. Was soll das? Anderen geht's gut, uns nicht. Wir können uns nicht mehr blicken lassen im Dorf, Familie getrennt. Was soll das, Jesus? Habt die Schnauze voll? Machen sie nicht. Die wagen den Schritt und sagen, hab Erbarme mit uns. Wir wollen gesund werden, wir wollen ja nicht dich volljammern, wie schlecht es uns geht, sondern wir wollen da raus. Und da ist Gott und da ist Jesus der richtige Ansprechpartner. Das ist nämlich das, was geschieht, wenn ich auf Gott vertraue und auf seine Versprechen in der Bibel. Auch wenn ich es noch nicht sehe, das ist das Tolle an diesen beiden Geschichten. Es passiert Heilung auf dem Weg. Das kann körperlich sein, das kann innerlich sein, seelisch, Verletzungen heilen, Schuld wird vergeben. Oder es kann eben auch eine unmögliche Schwangerschaft sein, die nach menschlichen, wissenschaftlichen Erkenntnissen gar nicht möglich ist. Ich weiß von mindestens zwei hier, die damit gekämpft haben, heute im Gottesdienst, ein Kind zu bekommen. Und die haben jetzt Kinder. Ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht nur das Resultat, dass die einen Schritt nach vorne gemacht haben, für sich haben beten lassen? Wie groß kann die Dankbarkeit dann sein? Wenn Gott uns Anweisung gibt, werft eure Sorge auf mich, betet mit all dem, was euch auf dem Herzen liegt. Schüttet euer Herz vor Gott aus. Er ist euer Vater im Himmel. Er kümmert sich um dich. Macht dir keine Sorgen. Dann tu das. Da liegt Segen drin. Mit anderen Worten, es lohnt sich da drin, Gottes Instruktion zu folgen, weil er gut ist, weil er Gutes für dich will. Auch wenn wir es jetzt in diesem Augenblick noch nicht sehen. In Genesis 15, Vers 1, der erste Vers unserer Predigtext, heißt es, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht, also ein Traum, einer Vision, einem Bild, was er hatte. Und dann kommen das erste Mal in der Bibel die drei Worte, die wir alle kennen aus der Weihnachtsgeschichte spätestens. Das erste Mal in der Bibel sagt Gott, fürchte dich nicht. Anweisung Nummer 1, oder? Fürchtest du dich? Ich fürchte mich manchmal. Und da müssen wir uns daran erinnern, an diese Anweisung, fürchte dich nicht. Es gibt keinen Grund, ich habe alles in der Hand. Fürchte dich nicht. Keine Furcht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Gott ist mein Schild, ist das nicht ein super Bild? Gibt andere. Gott ist meine Burg. Gott hält seine Flügel wie ein Adler über mich und schützt mich. Es ist wunderbar zu wissen, wenn Gott mein Schutzschild ist im Leben. Und der Lohn wird sehr groß sein. Wofür? Für das Vertrauen, für den Glauben, dass ich in ihn setze. Wenn du egoistisch bist, ist das gut. Ich glaube an Gott, weil ich großen Lohn bekomme. Das will ich haben. Schild will ich haben. Die Welt ist doof genug. Es gibt so viele Dinge, Pfeile und alles Mögliche, was mir wehtun will. Menschen, die Situation in der Welt, Klima, Krieg, ihr wisst es alle, Corona, alles hämmert auf einem ein. Und dann kommt Gott und hält sein Schild davor und sagt, stopp, da kommt nichts durch. Ich will Gottes Schild haben. Und Abraham hat das versprochen bekommen. Ich bin dein Schild. Was für eine Garantie. Und dein Lohn ist sehr groß. Glaubt, am Ende wird euch die Krone des Lebens überreicht. Durchweg in der Bibel könnt ihr von diesen Belohnungen lernen und lesen. Und wer es weiß, kann vor Gott treten und es einfordern. Keine Furcht, ein unzerstörbares Abwehrschild und noch viel mehr Lohn, mehr als wir uns vorstellen können. Wenn das mal alles so einfach wäre, was ist denn, wenn ich Zweifel habe? Zweifel habe, dass diese Anweisung wirklich von Gott ist, dass ich diese Anweisung trauen kann. Soll ich wirklich alles zurücklassen oder nicht? Oder soll ich wirklich zu den Priestern gehen, obwohl ich noch krank bin? Was, wenn ich Zweifel habe? Ganz einfach, macht wie Gideon. Fragt nochmal nach, bittet Gott um Bestätigung. Gideon sollte mit einer kleinen Herrscher ein Riesenheer angreifen und hatte Zweifel. Er hat die Zusage bekommen, steht hier in Richter 6, ich lese es mal vor. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten? Wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen, auf den Boden. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand. Wie du zugesagt hast. Und Vers 38, super, und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er die Wolle aus und presste Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser. Das war ihm nicht genug. Das hat Gideon nicht überzeugt. Was ja eigentlich merkwürdig ist, es ist ja ein echtes Wunder, das kann man sich ja einreden als Mensch, was man gerne macht, ach, das war nur Zufall. Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich in den Krieg ziehe, dass du auf meiner Seite bist, ich muss da hundertprozentig sicher sein. Ich bin gerade vielleicht bei 40%. Und dann kommt das Spannende, dass er Gott nochmal um das Gegenteil bittet. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass er wieder Worte hat, er zweifelt. wenn ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und der Tau auf dem ganzen Boden ringsherum. Also andersrum. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau auf dem ganzen Boden. Wenn ihr Zweifel habt, packt es ins Gebet und bittet Gott erneut um Bestätigung. Das ist die Geschichte, wie ich hergekommen bin. Ich wusste, dass Gott mich hier haben will, alles lief wie am Schnürchen, aber ich habe mir gesagt, ich kann doch jetzt nicht auf dem Gefühl, dass ich hierher kommen soll, wirklich die Gemeinde in Großkreuz im Stich lassen. Ich muss sicher sein. Hab gebetet und dann hier in Langenhagen ist mir dann auf einer langen Fahrt der Autoreifen geplatzt und das war nach meinem Gebet die Bestätigung Gottes, die ich haben wollte. Und Gott gibt sie, versteht ihr? Wir dürfen uns nicht zu schade sein oder Angst haben vor Gottes Zorn, wenn wir nochmal um Bestätigung bitten, weil zu viel von dem Ding, was wir gerade vorhaben, der Wunsch oder das, was wir machen wollen, abhängt. Menschen können zu Schaden kommen. Ich kann mir die 300 gegen die Wand rennen, alle sind tot, nur weil ich Gott vertraut habe und falsch lag. Oder ich kann eine Gemeinde im Stich lassen, ohne Gottes Segen, ohne seinen Beistand, seinen Heiligen Geist und mache das Falsche und mache damit viel kaputt. Ich muss manchmal sicher sein, dass Gott es wirklich ernst meint. Seid euch nicht zu schade, nochmal nachzufragen. Gideon hat zwar Angst vor dem Zorn Gottes, weil er zweifelt, aber Gott zeigt nichts von diesem Zorn. Er sagt dann, gut, dann mache ich es eben andersrum. Fragt nach Zeichen, solchen Dingen und Gott handelt noch genau so heute wie damals. Also, wenn ihr es versteht, ich lege es euch immer wieder ans Herz, ihr wisst es alle, das Gebet ist das Wichtigste. Gott hat diesen Kommunikationsweg ausgesucht, dass du, dass wir mit ihm so reden können. Das ist der Weg, mit dem wir Gott aktivieren können. Das ist Gottes Kommunikationsweg. Ich lege euch das immer wieder ans Herz. Betet und nicht nur die frommen Dinger, sondern auch die Verzweifelten, wo ihr die Zweifel auf den Tisch packt und mit Gott über die Dinge redet und vielleicht auch nochmal zum dritten, vierten, fünften Mal eine Bestätigung von ihm haben wollt, dass das, was ihr tut, das Richtige ist. Gott weiß doch, dass manches in dieser Welt einfach schwer ist und schmerzhaft und der Teufel dreht auch seine Kreise und will uns fertig machen, vom Glauben an Jesus wegbringen. Das weiß Gott. Und deswegen ist es Gott nicht zu schade, unsere Zweifel auszuräumen. Nur ich muss mich bei ihm melden. Das ist das Geheimnis. Die 10 rufen, Jesus Meister, erbarme dich. Was rufst du? Wir machen uns immer viel Gedanken im Stübchen und denken immer, Gott mag mich nicht mehr, hat mich verlassen, was soll ich jetzt tun? Und wir vergessen dabei, bei den ganzen Zweifeln Gott selber anzusprechen und ihn zu fragen, was das denn soll. Denn dann wird Gott aktiv. Wer nichts riskiert, auch beim Gebet, der wird im Glauben eben nicht diese Lebendigkeit spüren, die da ist. Ich sage jetzt mal was, Jesaja 65, Vers 24, dort steht, Gott sagt, ehe sie rufen, werde ich antworten. Also ehe du noch zu Gott betest, hat er schon geantwortet. Jetzt überlegen wir mal ein bisschen über diesen Vers. Was ist, wenn also Gottes Antworten auf deine Gebete schon da liegen, in Gottes Aktenschrank. Fertig. Wenn Elisa zu mir betet, dann habe ich schon die Antwort parat. Wenn Frau Lese zu mir betet, habe ich auch die Antwort schon parat. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Das heißt, Gott hat die Antwort schon im Petto, oder? Aber sie passiert nicht automatisch. Gott weiß, was dir wichtig ist. Aber Gott möchte, dass du ihn ansprichst. Die Antwort liegt da schon. Dein Gebet aktiviert Gottes Antwort. Wir bestimmen nicht, was Gott macht oder nicht macht. Wir sind nicht am längeren Hebel. Gottes Wille geschieht, aber Gott hat sich schon Dinge ausgedacht und überlegt. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Meine Antwort steht schon fest. Ich freue mich, wenn Oliver jetzt zu mir betet. Dann ziehe ich diese Antwort raus und er kriegt sie. Wenn ich das aber nicht mache, bleibt die Antwort da oben liegen. Das muss uns klar sein. wieder letztes Mal. Jesus ist nicht rumgerannt und hat gesagt, ja, wo bist du, wen kann ich noch heilen? Der hat immer gewartet, bis er angesprochen wurde oder Freunde jemanden gebracht haben zu ihm. Genauso ist es mit dir und dir persönlich, deinem Glauben, deinen Schwierigkeiten, deinen Sorgen, deinen Ängsten. Wenn du sie Gott nicht bringst, wird Gott nicht aktiv. Die Antwort liegt da, du musst sie nur abholen. Bete dafür. Und es kann sein, dass Gott sagt, okay, wenn Marc einmal zu mir betet, kriegt er die Antwort. Macht er es 5-mal für die gleiche Sache, gibt es eine andere Antwort. Macht er es 100-mal, dann überlege ich mir nochmal, was ich mit ihm tue. Versteht ihr? Bleibt dran im Gebet. Gott ist auf deiner Seite, auf eurer Seite, auf unserer Seite. Aber wenn wir nicht mit ihm reden, passiert nichts. Sprecht ihn an. Betet. Frei von der Leber weg, frei vom Herzen weg. Was ihr auf der Seele habt, Gott will es wissen und aktiv werden. Aber er wird nicht aktiv, wenn du nicht mit ihm redest. Jetzt haben die 10 aussätzigen Probleme. Ich gehe mal umher, Malte, kannst du das Mikrofon mal umstellen? Oh ja, gut, das reicht. Die 10 Aussätzigen hatten es ja einfach. Die sind losgegangen, also erste Schritte getan. Und dann steht auch glatt in der Bibel da, und so als sie losgingen, wurden sie gesund. Super. Keine Geduld brauchte man. Die hatten sofort das, was sie sich erhofft hatten. Die wurden gesund. Heute sind wir bei Abraham. Der Text heute ist 10 Jahre nach dem Versprechen, dass er ein Kind kriegen soll. 10 Jahre. Die 10 Aussätzigen gehen ein Stück, werden gesund, einer dreht um, bedankt sich. Abraham geht 10 Jahre bereits mit diesem Versprechen und es passiert nichts. Und jeder von uns kann verstehen, dass er Zweifel hat. Und das kommt in unserem Predigttext heute raus. Wen soll ich denn beamen? Ich soll großen Lohn kriegen? Wer soll denn den Lohn bekommen? Etwa der Sohn von meinem Hausverwalter? Ich habe kein einziges Kind. Du hast es mir versprochen. Im Grunde genommen versteckt in den Zeilen, was soll das? Du hast mir was versprochen, es ist nichts wahr geworden. Ich bin stinksauer auf dich. Sagt er nicht so direkt, aber man kann es verstehen. Und das steckt aber in den Zeilen mit drin. Abraham ist 10 Jahre unterwegs. Und dann denkt man ja, vielleicht hat er es anders gemeint. Vielleicht soll er tatsächlich, meinte Gott das ja, dass der Sohn meines Knechtes, meines Hausverwalters alles kriegen soll. Und das war so gemeint. Und Gott sagt, nein, ich meinte das, was ich gesagt habe. Du sollst ein Nachkommen bekommen und der wird alles erben. Und dann sagt Gott, komm mal mit. Aus dem Zelt raus, schöne sternklare Nacht und sagt, guck mal alles an hier. Sterne am Himmel, am Firmament, zähl die Dinger mal. Und wird Abraham das geschafft haben? Nee, natürlich nicht. Der steht da und dann, pass auf, Kollege, ich habe alles gemacht. Universen, Milchstraßen, Planeten, Sonnen, alles. Und im Grunde wollte Gott sagen, pass auf, ich kann's. Ich bin allmächtig. Wenn ich dir was verspreche, dann kannst du daran festhalten. Und dann kommt das Entscheidende in diesem Text, in unserem Predigtext heute. Und Abraham glaubte Gott. Das Wort, was da für Glauben steht, ist im Grunde genommen Amen, steht da als Wort. Das ist die Bestätigung, was wir sagen nach dem Gebet. Ich glaube, dass Gott mein Gebet gehört hat. Ich glaube, dass ich bei ihm bin. Das heißt übrigens auch anlehnen. Ich kann mich bei Gott anlehnen, wenn ich durchs Leben gehe. Und wisst ihr, wann die Erfüllung eingetreten ist? 15 Jahre noch später, also mit 75 hat Gott das erste Mal versprochen, Abraham, du wirst ein Nachkommen haben. Nach 10 Jahren hat er gezweifelt, hat dann aber geglaubt, okay, ich sehe das, du bist hier der Allmächtige. Und 15 Jahre später, also insgesamt 25 Jahre nach dem Versprechen, ist das erst wahr geworden. Da war er 100, sagt die Bibel. Geht doch nicht. Sarah, seine Frau, hat gelacht, als sie mitgekriegt hat, hinterm Vorhang, dass Gott sagt, ihr werdet ein Kind kriegen. Die sagte, Liebeslust ist erloschen, Leute. Da läuft nichts mehr. Hat gelacht. Und Gott zeigt, dass er mächtiger ist als alle Wissenschaft, alles medizinische Verständnis. als unsere Gedanken. Guck dir die Sterne an, heute Nacht könnt ihr es machen. Habt ein Problem? Es ist für Gott immer nur ein kleines Problem. Er hat alles geschaffen. Vertraut euch an, egal wie das Problem lautet. Aber das Spannende ist, dass eben Abraham heute mit ihm redet, an diesem Text. Und schon Tacheles sagt und sagt, was soll ich denn, was soll ich mit deinem Lohn denn, Gott? Wem soll ich es denn weitergeben? Ist mir im Grunde genommen egal. Ich habe keinen. Es gibt keinen. Keine Freude in meinem Leben. Das ist mein Wunsch gewesen. Ich möchte ein Kind kriegen. Einen Sohn haben, an dem ich was vererben kann. Und er guckt dir die Sterne an. Vertrau mir, ich kann das. Auch wenn alle Menschen sagen, ist nicht. Isaak wird geboren und Isaak heißt eigentlich übersetzt, der mir ein Lächeln bereitet hat. Ja, also zum einen ein bisschen beschämt. Ne? Gott hat mich beschämt, ich habe ihm nicht ganz vertraut. So ein bisschen beschämtes Lächeln, aber auch die Freude natürlich. Hey, mein Mann ist 100 und wir haben es tatsächlich noch hingekriegt, ein Kind zu kriegen. Gott sei gelobt, Gott sei gedankt, anders geht es nicht mehr. Es war sein Werk. Isaak heißt, ne, der mich zum Lachen bringt, der mich ein Lächeln auf mein Gesicht zaubert. Klasse Name, finde ich. Also, das ist doch einfach klasse, dass wenn man sich an Gott wendet und durchhält, etwas passiert. Und ihr wisst es, wir sind alle zu ungeduldig. Wir wollen das haben, was die 10 Aussätzigen hatten. Wir wollen losgehen und geheilt. Sorgen weg, Angst weg und das Problem ist gelöst. Was ist aber, wenn es eben so lange dauert wie bei Abraham? Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau und die sagte, sie würde so gerne von ganzem Herzen einen Partner haben. Sie ist so allein, sie würde jemanden zum Reden haben, sie fühlt sich einsam. Wieso erhört Gott mein Gebet nicht? Und dann sagte ich, und das hat sie mir erst gestern gesagt oder vorgestern, dass sie das verletzt hat, was sie gesagt hat. Was ist, wenn Gott dir erst diesen Partner mit 70 schenkt? Und das hat ihr Angst gemacht natürlich, weil das natürlich zu weit weg ist. Aber was ist, wenn dein Anliegen, was dir wichtig ist, auf Gottes Zeitplan eben erst in ferner Zukunft passiert? Sagst du dann auch Amen und lehnst dich an Gott und gehst den Weg dann mit ihm? Das ist schon schwer. Was machst du dann mit Zweifeln auf dem Weg? Und Abraham ist ja auch Vorbild, finde ich. Der nimmt seine Zweifel und geht nicht weg von Gott. Das könnten wir machen. Ne? Passiert nichts, kein Kind. Tschüss, ich suche einen anderen Glauben. Ich werde Atheist. Spitze. Er sucht die Nähe von Gott. Er sagt Gott, wo er Zweifel hat. Gott räumt die Zweifel aus. Manchmal auch nicht. Wir haben gestern das Markus-Evangelium gehört, spitzenmäßig vorgetragen. War natürlich ein bisschen spät, aber das ganze Markus-Evangelium, wegen der Zeit aber nachher 3 Kapitel weggelassen. Und da kam die Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane betet. Betet einmal, geht zu seinen Jüngern, macht sie an, weil sie nicht am Beten sind, sondern eingeschlafen sind. Und dann geht er wieder zurück und dann steht da, er betete mit denselben Worten. Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch, dieser Weg am Kreuz an mir vorübergehen kann, dass ich nicht da durch muss, dann mach es bitte. Aber dein Wille geschehe. Und Jesus macht das 3-mal, die gleichen Worte, dasselbe Gebet. Und ihr wisst es, Gott hat den Kelch nicht an ihm vorübergehen lassen. Aber er hat Jesus Kraft gegeben, dass er das Ganze durchstehen könnte. Manchmal bleibt etwas, aber Gott verspricht in jedem Fall, dir die Kraft dafür zu geben, das durchzustehen. Aber nur, wieder nur, wenn du mit ihm redest. Irgendwas kommt dabei heraus, irgendeine Antwort hat Gott für dich parat und die kannst du nur abrufen, wenn du mit ihm redest. Und zwar so ehrlich, wie es dir möglich ist. Schmeiß manchmal alle Konventionen so über Bord. So darf ich nicht mit Gott reden. Ich muss niederknien, ich muss das, jenes machen. Hier in der Kirche ist der beste Ort, beziehungsweise nicht die Kirche, sondern weil wir mehr als 2 sind, sowas anzusprechen. Ich werde gleich wieder ein bisschen Stille geben beim Fürbittengebet und dann könnt ihr Gott ansprechen, Jesus, den Heiligen Geist. Weil dann aktiviert ihr, und ich hoffe, das habt ihr verstanden, dann aktiviert ihr die Antwort, die Gott für euch parat hat. Macht es einfach, weil Gott wirkt. Wir müssen es nur aktivieren und auch nicht nachlassen. Entweder ändert Gott die ganze Situation sofort wie bei den Aussätzigen? Oder schenkt euch die Geduld, wie bei Abraham, 25 Jahre? Zieht den Hut vor, dass er da einfach vertraut hat und nicht gezweifelt hat nach dieser Stelle. Oder schenkt euch die Kraft, wie bei Jesus im Garten Gethsemane, mit der Krankheit zu leben, mit einer trüben Aussicht, mit der Aussicht, einsam zu sein. Natürlich ist es wichtig, immer Gott mit einzubeziehen und sich Bestätigung zu holen, das prüfen zu lassen. Neulich kam auch jemand zu mir, das ist schon 2 Jahre her, glaube ich, der sagte, ich habe das Gefühl, Gott will, dass ich meine Frau verlasse. Ich sage, das kann nicht sein. Wieso? Weil das Ehebruch wäre. Du kannst deine Frau nicht allein lassen. Das würde gegen Gottes Gebote verstoßen. Also kann dieser Gedanke nicht von Gott und auch nicht vom Heiligen Geist sein, weil Gott verstößt nicht gegen seine eigenen Gebote. Prüft es, fragt wie Gideon nochmal nach, ist es dein Wille, gib mir noch ein anderes Zeichen, mach das mal andersrum, damit mein Gehirn nicht sagen kann, war nur alles Zufall. Und dann geh los. Geh los im Vertrauen, dass Gott wirkt. Nochmal eine andere Story. Neulich rief eine ganz panisch an, war eine SMS. Sie hatte eine Arztrechnung gekriegt von ihrer Tochter und sie musste die bezahlen. Das ist eine private Krankenkasse und hat das gekriegt. Und dann stand da drauf, Tochter hatte OP, Sterilisation. Und die Frau war völlig panisch, weil sie gesagt hat, davon wusste ich nichts. Wieso hat sich meine Tochter sterilisieren lassen? Das geht auch nicht. Was ist da los? Und die war völlig aufgelöst und völlig panisch. Ich habe nur zurückgeschrieben, vertraue auf Gott, ich bete, du betest und mal gucken, was dabei herauskommt. Bleib ruhig, gib die Sorge ab. Wenig später, eine halbe Stunde vielleicht, schreibt sie zurück, es war ein Abrechnungsfehler. Die Ärzte haben was Falsches draufgeschrieben auf die Abrechnung. Und etwas weiter später sagte die Frau noch, Gott hat mich nicht lieb, er ist nicht auf meiner Seite. Und dann habe ich ihr daran erinnert, pass mal auf. Du warst voller Angst und Panik, hast deine Sorge abgegeben, wir haben gebetet und da kam etwas eigentlich Unmögliches raus. Das war nur eine halbe Stunde, nachdem wir gebetet haben. Die Ärzte haben sich vertan, die Abrechnungsstelle hat sich vertan. Natürlich hat Gott dich lieb und er tut dir Gutes. Böses passiert, aber Gott kann das wieder zusammenflicken. Wenn du Zweifel hast, geh immer zu Gott. Er wird es zusammen verknüpfen. Er wird es wandeln, das Böse zum Guten machen und dir Leben schenken. Ich könnte noch weiterreden, weil ich will, dass ihr betet. Ich möchte so gerne, dass ihr ganz frei einfach Gott sagt, was ihr wollt. Weil eure Antwort liegt da. Genug geredet. Amen. Wir singen ein Lied.